Ihr lieben Geschwister in Christus Jesus, vorab möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn Paulus und er ja besonders von Söhne spricht oder die Bezeichnung in Christus gebraucht, so ist von unserer Stellung in Christus als seinen Heiligen und Geliebten die Rede, wo es keine Unterschiede gibt. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft worden seid, habt Christus angezogen. Da gibt es weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie, weder männlich noch weiblich, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Dies schreibt Paulus in Galater 3, 26 bis 28, Kapitel 5, 6, Kapitel 6, 15, Kolosser 3, 10. Das war mir wichtig, dies vorauszusagen. Weil in diesem Wortdienst ist viel von Söhne die Rede und damit keines von unseren Schwestern denkt, sie seien ausgeschlossen. Den meisten von uns ist ja diese Tatsache bekannt. Der Sohnestand, ihr Lieben, in Christus Jesus ist heute schon unsere Herrlichkeit, die unsere Herzen tief erfüllen sollte. In diese Stellung bringt uns das Evangelium der Rechtfertigung, Versöhnung, Todes- und Lebensgemeinschaft mit Christus im Römerbrief. Durch diese sind wir in eine heilige und gerechte Beziehung zu Gott gebracht. Durch den Geist, den wir erhielten, entfaltet sich ein neues Leben, ein Leben im Geist. Römer 3, 21 bis Kapitel 8, 39. Wenn nämlich Gottes Geist in uns wohnt, sind wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, sagt uns Römer 8, 9. Es ist ein innerer Wesenszug, wenn Söhne Gottes unter die Führung des Geistes stehen, nach Römer 8, 14. Sie haben den Geist des Sohnestandes empfangen, der sie an das Herz des Vaters führt. Sie haben nicht mehr einen Geist der Sklaverei, wiederum zur Furcht. Er selbst, der Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Als solche sind wir Losteilinhaber aber zusammen mit Christus, wenn wir nämlich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Römer 8, 15 bis 17 haben wir ja gehört. Diese unsere Sohnesstellung wird, ihr Lieben, im Epheserbrief in ein Herrlichkeitslicht ohne Gleichen gebracht, indem Gott uns in Christus vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat, werden wir in das Licht seiner Liebe gestellt. Denn in Liebe hat er uns ja für sich zum Sohnestand durch Christus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, und das zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Epheser 1, 4, 5 und 6. So geht es im Epheserbrief weiter, wodurch ja die Reife kam, die Paulus in 1. Korinther 13, 10 vorhersagte. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir geführt, aber nur mit erleuchteten Herzensaugen, dem Glauben Jesu Christi, mit dem wir Beschenkte sind, können wir diese Gnadenbotschaft seiner Herrlichkeit erst erfassen. Dort im Vorsatz Gottes, wie wir 2. Timotheus 1, 9 lesen, fasste die Liebe Gottes schon diesen Herrlichkeitsplan mit uns. Hier, ihr Lieben, darf unser Glaube seine Anker hineinversenken, in Bande, die nie zerreißen. Hier ist die sichere, unwandelbare Grundlage unseres Glaubens. Hierauf kann sich einzig und allein ein Glaubensleben entfalten. In dieser Gnade wurzelt das Evangelium, das uns Gott durch seinen Apostel Paulus enthüllte. Nirgends sonst in der Schrift lesen wir von solcher Gnadenherrlichkeit. In diese Gnade hinein sind wir gerettet, in der Gott das Werk begann, als sein Tatwerk erschaffen in Christus Jesus, Epheser 2, 8 bis 10. Und vollendet bis zum Tag Jesu Christi, Philipper 1, 6. Welch gesegnete Erkenntnis ist es, wenn der Geist Gottes hierfür die Augen unseres Herzens in seiner Erkenntnis erleuchtet. Epheser 1, 17. Es ist die höchste Weisheit, zu der sich unser Geist erheben kann. Und das muss alle Weisheit dieses Äons von uns nehmen. Die Verheißung äonischen Lebens, die unsere Glaubenserwartung ausmacht, gibt uns der untrügliche Gott ebenfalls schon vor äonischen Zeiten. Sein Wort offenbart dies den eigenen Fristen durch die Heroldsbotschaft, mit der Paulus nach der Anordnung Gottes unseres Retters betraut wurde, Titus 1, 2 und 3. Diese Verheißung ist heute Gegenstand des Glaubens der Auserwählten Gottes, Titus 1, 1. Dafür hat er sie in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt und in seiner Liebe für sich vorherbestimmt zum Sohnestand durch Christus Jesus. Ja, ihr Lieben, welch ein Liebeswille ist schon vor den Äonen für uns wirksam gewesen. Und dieser kommt in jedem Gläubigen zur Durchführung. In der gläubigen Annahme des gehörten Wortes, der Wahrheit, des Evangeliums und unserer Rettung versiegelt uns Gott mit dem Geist der Verheißung dem Heiligen, der ein Angeld unseres Losteils ist, bis zur Freilösung des uns Zugeeigneten, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Epheser 1, 13 und 14. Die Verse 12 und 13 sagen uns, in ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, die wir eine frühere Erwartung haben. Ihr Lieben, wir haben diese Worte schon oft gehört. Aber es sind alles so einfache, unkomplizierte, unverschleierte, klare Worte unseres Gottes. Es sind keine Gleichnisse, nichts Mysteriöses für solche, für erleuchtete, gläubige Herzen, die sich in der Gnade gerettet wissen und sich als Mitgekreuzigte erkennen. Welch liebende Fürsorge unseres Vaters wird hier in allem offenbar. Das Gebetsanliegen unseres Apostels Paulus in den Versen 15 bis 22 um geistliche Weisheit, geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst, nachdem die Augen unserer Herzen erleuchtet wurden, lautet: damit wir wissen, was das Erwartungsgut seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen, was die alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke, die in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte, hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit, Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Wir sollen also das Erwartungsgut seiner Berufung so genau kennenlernen und glauben, dass wir es wissen. Ja, das ist wahrlich ein Evangelium der Gnadenherrlichkeit des glückseligen Gottes, das er Paulus anvertraute. Dass wir solche Herrlichkeit jetzt schon in unseren irdischen Gefäßen aufnehmen können, wahrlich. Die Kraft, die gibt uns Gott. Nach 2. Korinther, Vers 7. Schon vor den Äonen erblicken wir im Geist die Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen gewesen, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hatte. 1. Korinther 2, 7. Mit großer Glaubensgewissheit dürfen wir uns diese göttlichen Wahrheiten aneignen, so dass sie auf unserem Glaubensweg wirklich richtig zum Leuchten kommen. So wie einst Abraham die ihm gegebene Verheißung auf seinem Glaubenspfad, mit der ihn Gott immer wieder aufrichtete und er so an der Verheißung nicht zweifelte, die ihm zur Glaubensgewissheit wurde, aus welcher er immer neue Kraft gewann, bis sein Glaube die schwerste Probe bestand. Wider alle Erwartung glaubte er in Erwartung, dass er Vater vieler Nationen werde, gemäß der Versicherung aus 1. Mose 15,5, so zahlreich wird dein Same sein. Erwähnt Paulus Römer 4, 16 bis 22. Die ihm versicherte Herrlichkeit bestand in der unzählbaren Schar seiner Nachkommen. Die unzählbare Sternenwelt, eine stoffliche, zeigte ihm Gott als Anschauungsunterricht. In dem uns geschenkten Evangelium der Herrlichkeit Gottes über seinen Sohn leuchtet eine unbeschreibliche, unaussprechliche, unerforschliche Herrlichkeit seiner Liebe, Gnade und Treue. Während wir hier im Glauben wandeln, darf unser Glaube aus dieser Quelle, aus dieser Gnade unseres Gottes und Vaters auch immer neue Kraft schöpfen. Und nur so kann es ein Schreiten von Kraft zu Kraft werden. Es mangelt so vielen Gläubigen an diesem zukünftigen Herrlichkeitsbewusstsein. Das wir aber heute schon im Glauben erfassen sollen, das ist wohl auch die Ursache so vieler Entmutigungen. Unsere Augen bleiben zu leicht an dem, was erblickt wird, haften, anstatt über dieses hinaus zu schauen auf das, was nicht erblickt wird. Es ist notwendig, uns die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi, für die wir vorgezogen sind, zur Rettung im Glauben anzueignen. Das steht in 2. Thessalonicher 2, 13 und 14. Gottes Worte in den Briefen unseres Apostels müssen in unseren Herzen mit innigem Glauben vermengt werden, damit sie ihre Kraft in uns entfalten können. Es erscheint vielen Gläubigen ein zu großes Wagnis, hier zu ankern. Aber es ist ja Gottes Wort, das uns solch Wunderbares sagt. Gott will, dass wir sie im Glauben aufnehmen. Welch eine Liebe und Gnade unseres Vaters leuchtet aus seinem Wort. Sie müssen uns so erfassen, dass sie auch inmitten unserer Berufs- und Alltagspflichten im Unterbewusstsein lebendig sind. Das ist möglich. wenn wir sie unserem Geist so richtig einprägen. Die Söhneschar besteht nur aus solchen, in denen der Geist Gottes wohnt, die darum auch den Geist Christi haben, nach Römer 8, 9. Diesen Geist zu haben, ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk der Gnade, das bei der gläubigen Annahme des Evangeliums empfangen wird. Dies im Geist zu haben, bringt uns in die innigste Beziehung zu Gott. Er macht uns wesenseins mit Gott, denn Gott ist Geist. Johannes 4, 24. Diesen Geist empfangen wir als eine innere Ausrüstung zu einem ganz bestimmten Zweck. Christus Jesus, der Sohn seiner Liebe, erhielt den Geist ohne Maß, nach Johannes 3, 34. Darin bestand das einzigartige Einsseins in einer nie getrübten Weise mit seinem Vater, nach Johannes 10, 30. Im Besitz dieses Geistes vollbrachte und vollendete er das ihm vom Vater aufgetragene Werk. Johannes 17, 4, 1. Korinther 15, 27 und 28. Von Gott aus ging und geht alles bis in die Vollendung hinein immer zuerst zum Sohn. Er unterordnet alles zuerst dem Sohn. Epheser 1, 22 und auch 1. Korinther 15, 24 bis 26. In der Beziehung zu Gott hin ist es der Sohn, der ihm, seinem Gott und Vater, alles unterordnet. Das ist der Inhalt seiner Sendung. Er muss als König herrschen, bis er sagen kann, alles hat sich untergeordnet. Dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. In dieser Sendung ist das Ziel seiner Liebe zum gesamten All samt der Rettung aller Menschen gesichert. Kein Wesen kann sich dieser Unterordnung entziehen. Diese Macht ist eine Macht der Liebe. Im Liebesplan Gottes aber liegt es auch, einen Teil aus der Menschheit hier mit hineinzubeziehen. Und hier leuchtet eine besonders herrliche Seite unserer Gnadenherrlichkeit und Berufung. Diese sollten wir in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen suchen. Gott gibt dem Sohne eine Söhneschar, unter welchen er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, welche dem Bilde des Sohnes gleichgestaltet werden, Römer 8, 29. Diese erhalten den Geist Gottes ebenso wie der Sohn. Zunächst zwar erst als Angeld, in der Verwandlung aber, wenn wir keine seelische mehr, sondern geistliche Körper haben, dann werden auch wir ein Vollmaß des Geistes haben können, der uns aber bis dahin Stetigkeit in Christus verleiht und uns auch gesalbt hat, ist Gott. Und das Angeld des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ja, ihr Lieben, das ist geistliche Wesenseinheit mit dem Sohn, weil er, Christus, der Gesalbte Gottes ist. Hebräer 1, 9. Überwältigend aber ist die Gnade unseres Herrn mit Glaube und Liebe, die in Christus Jesus ist. 1. Timotheus 1, 14. Paulus macht uns in seinen Briefen mit Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus bekannt, so dass unsere Gedanken zu ihm, dem Allgewaltigen, Allgenugsamen und zugleich auch zu unserem Vater, durch Christus Jesus, dem Sohn seiner Liebe, gelenkt werden. Er ist die Quelle strahlender Herrlichkeit, denn er ist der Vater der Herrlichkeit, Epheser 1,17. Und sein Sohn ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Hebräer 1,3. Er hatte schon Herrlichkeit beim Vater vor dem Dasein der Welt, Johannes 17,5. Und sogar in seinem Erdenleben im Fleisch war er eine Schaustellung der Herrlichkeit des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14 und 17. Welch eine Quelle der Herrlichkeit erschließt sich hier unserem Geist durch den Geist Gottes, wenn er die Augen unseres Herzens in seiner Erkenntnis erleuchtet. Uns aber enthüllt es Gott durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 1. Korinther 2,10. Da erstrahlt der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi auch in uns, nach 2. Korinther 4,6. Und seine Herrlichkeit betrachtend, werden auch wir umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Steht in 2. Korinther 3, 17 und 18. Von diesem Lichtglanz dürfen wir immer neue Strahlen in immer neuer Fülle in unsere Herzen aufnehmen. Darauf sollten wir, ihr Lieben, sehr bedacht sein, denn unsere Berufung ist eine Berufung zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, die wir uns im Glauben aneignen dürfen. 2. Thessalonicher 2,13 und 14. Manches, was nur äußeren Glanz hat, wirkt sich lähmend auf unser Glaubensleben aus und verhüllt oft die Herrlichkeit, mit der uns Gott beglückt. Wer die gottgehauchte Schrift liebt, wie es Paulus seinem Glaubenskind in 2. Timotheus 3,16 anvertraut und diese wie einen kostbaren Schatz in dem irdischen Gefäß dieser Körper der Erniedrigung trägt, dem geht immer wieder neu die Herrlichkeit des Evangeliums der Gnade auf. Es sind Gefäße des Erbarmens, denen er den Reichtum seiner Herrlichkeit bekannt macht, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, uns, die er auch beruft, nicht allein aus Juden, sondern auch aus den Nationen, nach Römer 9, 23 und 24. Diese gesegnete Erkenntnis hat eine sehr praktische Auswirkung für uns. Denn wir lernen mit Paulus zu sagen, dass die Leiden der gegenwärtigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff ist, in uns enthüllt zu werden. Römer 8,18 oder 2. Korinther 4,16 bis 18, wo Paulus von einem augenblicklich Leichten schreibt. Darum sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das augenblickliche Leichte unserer Drangsal bewirkt für uns eine alles überragende und zum Überragenden führende äonische Gewichtigkeit der Herrlichkeit. Da wir nicht auf das achten, was erblickt wird, sondern auf das, was man nicht erblickt. Denn was erblickt wird, ist kurz befristet. Aber was man nicht erblickt, ist äonisch. Wie wunderbar erstrahlt in solchem Licht unsere Berufung. Welche Gnade, dass Gott die Geringsten dieser Welt zu solcher Herrlichkeit auserwählt und beruft. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Aus ihm sind wir in Christus, indem er uns alles schenkt, was uns fehlt. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Freilösung. Alles ist zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Ja, ihr Lieben, wie köstlich ist es doch, nur diese Gnade rühmen zu können. Es sind ja ihre Strahlen, die ihren Herrlichkeitsglanz in unsere Herzen dringen lassen. Hier leuchtet uns die wunderbare Grundlage unserer Berufung auf. Da müssen wir uns über Raum und Zeit hinwegtragen lassen, hinein in jene Sphäre, wo wir in dem Vorsatz der Äonen, den Gott in Christus unserem Herrn gefasst hat, nach Epheser 3,11, in diese Gnade hineingewoben werden. Bevor der Lauf der Äonen begann, ehe die Himmel und die Erde ins Dasein gerufen wurden, da plante die Liebe unseres Gottes und Vaters eine Gnadenherrlichkeit für uns. Hier werden wir durch den Geist Gottes in die Tiefen Gottes schon hineingeführt. 1. Korinther 2,10. Anbetend müssen wir die Worte in 2. Timotheus 1 lesen, dass er uns gerettet und berufen hat mit heiliger Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. Es ist doch eine anbetungswürdige Gnade, mit der Gott uns begnadet und beglückt. Gleich nachdem uns die Rechtfertigung durch Glauben Jesu Christi bekannt gemacht wird, Römer 3, 21 bis 26, ist das Erste, was über unseren Glaubensweg erstrahlt, dass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Römer 5, 1 und 2. Die wir uns ja im Glauben aneignen dürfen. Diese sollen wir mit tiefem inneren Bewusstsein tun. Unsere herrliche Glaubensstellung wird uns zwar ein gewisses Maß an Leiden, Drangsale, Einengungen einbringen. Dies bezeugte Paulus schon den Gläubigen in Lystra und Antiochien, Apostelgeschichte 14, 22, wie auch den in Drangsal stehenden Geschwistern in Thessalonich, denn ihr wisst, dass wir dazu bestimmt sind. 1. Thessalonicher 3, Vers 3 und andere. Dem Timotheus bezeugt er aber auch alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, 12. Wir haben alle Teil an dem Zuspruch, leide Übles mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes, wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. 2. Timotheus 1, 8 und Kapitel 2, 3. Das Rühmen in Erwartung der Herrlichkeit Gottes gibt die Kraft, dass wir uns auch in den Drangsalen rühmen können und es lernen. Daraus erwächst die Frucht des Ausharrens und in dem Ausharren aber reift die Bewährung und aus der Bewährung leuchtet die Erwartung, die nicht zuschanden werden lässt. Weil über allem die Liebe Gottes steht, die in unseren Herzen durch Heiligen Geist ausgegossen wurde. Römer 5, 1 bis 5. Den Zugang in diese Gnadenherrlichkeit, in der wir stehen, haben wir im Glauben durch unseren Herrn Jesus Christus erhalten. In einem solchen Glaubensleben wirkt sich die Kraft Gottes durch die Kraft seines Geistes aus. Es ist ein Herrlichkeitsevangelium, das wir als einen kostbaren Schatz in unserem irdenen Gefäß tragen dürfen. Denn Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchte das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nochmal aus 2. Korinther 4, 6 und 7. Wenn unsere Herzen so erfüllt sind mit diesem Herrlichkeitsglanz des Evangeliums, dann werden wir vor Entmutigungen bewahrt. Es ist eine Glaubensnotwendigkeit, liebe Geschwister, diese Gnadenherrlichkeit als einen Lichtglanz im Herzen zu tragen. Wir lernen so, die liebende Vaterhand, die uns leitet, zu erkennen, um auch in den dunklen Stunden der Drangsale und Leiden einen sicheren Glaubensstand zu haben. Dazu gehört nach Gottes weisheitsliebevollen Planen nicht nur solche Verheißungen, die wir gerne willkommen heißen und gerne auch annehmen, sondern auch Leiden, besonders solche um Christi willen. Christus Jesus, der nach Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte, ihm kam es zu, um dessen Willen das All ist und durch den das All ist, den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Sagt uns Hebräer 2,10, diese Worte an Gläubige aus der Beschneidung zwar gerichtet, ist eine Grundregel für alle Gläubigen. Paulus beschreibt sie ausführlich in Philipper 2,6-8. Christus Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für ein Rauben erachtete, ebenso wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Kreuzestod. So macht er die Bahn frei, damit die vielen Söhne zu seiner Herrlichkeit gelangen können. Wie sollten wir uns nun den Leiden entziehen, die mit dieser unserer Herrlichkeitsberufung verbunden sind? Es ist eine Würde der Bürger des Evangeliums des Christus. Ja, es ist eine Gnade. Denn in Gnaden ist uns in Christus gewährt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Philipper 1,29. Und wer dann nicht mitleidet, das heißt die von Gott aufgetragenen Leiden nicht erduldet, wird auch nicht mitherrschen. Sagt uns Paulus in 2. Timotheus 2,11-13. Als die tiefste Leidensstunde und für unseren Herrn herannahte, da leuchtete ihm die zukünftige Herrlichkeit über die Leiden hinaus, die ihm der Vater geben würde. In den Worten, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Johannes 13,1-3. Dieser Lichtglanz der zukünftigen Herrlichkeit leuchtete ihm über die dunkle Leidensnacht. Und auch wir, ihr Lieben, dürfen wissen, wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Kolosser 3,4. Wie er, so müssen auch wir uns des Zieles unseres Glaubens tief bewusst sein. Von Gott aus wird diese Söhneschar als eine Einheit gesehen. Sie ist dem Sohne in Bezug auf die Vervollständigung des Alls gegeben. Dazu ist sie zu diesem gigantischen Werk mitberufen. Welch eine wunderbare Einheit! Der Vater, der Sohn, die Söhne. Von einem Geist durchdrungen und durch ihn vereint, indem er ihm alles unter seine Füße ordnet, gibt er ihn als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Epheser 1, 22 und 23. Wenn von Christus im Zusammenhang mit dem All die Rede ist, dann wird in demselben Zusammenhang die herausgerufene Gemeinde gesehen. Den Söhnen macht Gott das Geheimnis seines Willens in Bezug auf die Aufhauptung des Alls bekannt. Epheser 1, 5 bis 10. Sie werden mit ihm zusammen bei der Bekanntmachung der Vervollständigung des Alls genannt, erwähnt. Epheser 1, 23. In das große Allgeschehen, Erschaffung in ihm, Bestehen in ihm, Aussöhnung durch ihn, Kolosser 1, 15 bis 20, ist die Gemeinde seine Körperschaft mit ihm hineingestellt. Kolosser 1, 18. Diese Söhneschar ist ja für den Sohn seiner Liebe aus dem übrigen All herausgenommen, indem er sie auserwählte. Wir sollten uns dieser wunderbaren und innigen Gemeinschaft mit dem Sohn immer bewusst sein. Dann wird uns in Wahrheit alles Kleine klein und das Große groß. Es ist der Mühe wert, all die Gnaden, Herrlichkeiten in uns aufzunehmen, die uns unser Gott und Vater in Christus Jesus darreicht, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Vielleicht erscheint alles uns zu groß. Wir erkennen uns als unwürdig. Das ist allerdings gut. So erkannte sich Paulus auch. Aber gerade solche, das Törichte der Welt, das Schwache der Welt, das Niedriggeborene der Welt und das von ihr Verschmähte erwählt Gott, ja, das, was bei ihr, der Welt, nichts gilt, um das abzutun, was bei ihr etwas gilt, damit sich überhaupt kein Fleisch vor den Augen Gottes riemen könne. 1. Korinther 1, 27 bis 29. Gerade in diesen wird er in den herankommenden Äonen vor dem gesamten All verherrlicht. Ihm sei die Verherrlichung. Zum Schluss, liebe Geschwister, um die Gnadenherrlichkeit unserer Berufung zu erfassen, ist es notwendig, die Herrlichkeit des Sohnes als unseres erhöhten und verherrlichten Hauptes zu erkennen. Wir haben ihn nicht wie einst die Jünger körperlich gegenwärtig. Wir dürfen aber wie nur wenige sein herrliches Bild in seinem Wort betrachten und in unsere Herzen aufnehmen. Mögen unsere Herzen weit geöffnet werden, damit wir sein Wort, das Wort Christi, uns reichlich innewohnen lassen. So wie uns Kolosser 3, 16 sagt. Wie zeichnen uns doch die Paulusbriefe sein herrliches Bild vor Augen? Vom Kreuz bis zu seiner herrlichen Erhöhung, wo wir jetzt schon im Geist mit Niedergesetzte sein dürfen. Epheser 2, 6. Auf diese Weise, ihr Lieben, ermangeln wir der Herrlichkeit Gottes nicht mehr. Wie es Römer 3, Vers 23 gesagt ist. Mit ihm, der den höchsten Platz in Gottes Schöpfung einnimmt, sind wir durch den Geist des Sohnes auf das Allerinnigste verbunden. Weil ihr aber Söhne seid, schickte Gott in unsere Herzen den Geist des Sohnes aus, der laut ausruft, Abba, Vater. Galater 4, 6. Und dieser Sohnesgeist soll in unseren Herzen zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade lebendig sein und bleiben. Amen.